wunderbar, wir machen weiter mit dem dritten Vortrag der Sektion. Herr Florian Schmitzberger aus Wien wird zu uns sprechen zum Thema Pathologie, der Mensch als fühlend verletzbares Wesen, eine Phänomenologie der Gefühle im Ausgang von Bernhard Waldenfels. Auch der Hinweis, 25 Minuten streng einzuhalten.
Danke. Gut, also ich möchte mir kurz meinen Vortrag irgendwie verorten. Ich komme aus Wien, ich bin Doktorand hier. Was ich hier tue, ist im Wesentlichen eigentlich mein Doktoratskonzept vorzustellen. Mein Konzept ist noch relativ am Anfang. Ich habe im Jänner die fakultätsöffentliche Präsentation bei uns in Wien hinter mich gebracht. Und ich möchte mal einerseits das Projekt vorstellen und andererseits auch die Aspekte, die ich bisher ausgearbeitet habe. Und möchte einfach mal sehen, wie das ankommt und was für ein Feedback ich bekomme. Mein Projekt oder meine Dissertation trägt den Titel Pathologie zum pathischen Charakter der Gefühle, eine Phänomenologie der Gefühle im Ausgang von Bernhard Waldenfels. Wenn man sich diesen Titel ansieht, dann sind in diesem Titel schon drei Elemente genannt, die eigentlich wichtige Bezugspunkte in meinem Projekt sind. Das ist erstens die Phänomenologie der Gefühle, es ist zweitens der pathische Charakter und drittens Waldenfels als mein Bezugsautor. Darauf möchte ich kurz eingehen. Was die Phänomenologie der Gefühle anbelangt, so positioniere ich mich hier in der Debatte. Also diese Debatte trägt den Titel Philosophie der Gefühle. Und aus meiner Sicht gibt es in dieser Debatte zwei große Projekte, die ich so voneinander unterscheiden möchte. Also Projekte im Sinne von, was sind die Fragestellungen, die großen Anliegen dahinter. Ich sehe auf der einen Seite so einen Diskurs, der eher im angelsächsisch geprägten oder im eher angelsächsischen Raum stattfindet und der eher eine große Nähe zur Philosophy of Mind hat, und auf der anderen Seite sehe ich einen phänomenologischen Diskurs mit anderen Bezugsautoren und ja eben also mit eher einem Bezug zur Phänomenologie. Im ersten, das sind so Bezugsautoren wie Ronald de Sosa, wie Martha Nussbaum oder wie Peter Goldie. Das zentrale Projekt hierbei, denke ich, ist, dass man versucht, so etwas wie eine Philosophie der Gefühle als eine eigenständige Disziplin herauszuarbeiten. Also man sagt, es gibt so eine Art eigenständigen Phänomenbereich und den strukturiert man dann. Und dieses Projekt hat eigentlich ein ausgesprochen ausdifferenziertes Fragefeld, sowohl theoretischer als auch praktischer Fragen. Für diese Position oder für dieses Projekt ist es auch kennzeichnend, dass sie immer wieder in Probleme gelangt, so mit Grundüberzeugungen der Philosophy of Mind, vor allem wenn es um die Differenzierung des Mentalen in kognitive und konative Zustände geht. In der Phänomenologie würde ich sagen, ist das Verhältnis genau andersrum. Hier hat man eigentlich an so etwas wie einer eigenständigen Philosophie der Gefühle oder einer solchen Disziplin nicht wirklich viel Interesse. Zum Beispiel so etwas wie die Individuationsfrage, wodurch unterscheidet sich ein Gefühl von einem anderen, was ist das Unterscheidungskriterium, interessiert hier eigentlich eher weniger. Hier geht es eher um Fragen, so um Grundmotive und Grundbegriffe der Phänomenologie. Also um dergleichen wie die phänomenologische Methode, um den Begriff von Phänomen, Sinnbegriff, Erfahrung, Selbstheit, Zeitstrukturen. Man setzt sich hier eher mit einer Affektivität auseinander, ich zitiere Gondek, eine Affektivität, die noch jeden einzelnen Affekt selbst zugrunde liegt. Die Bezugsautoren in diesem Projekt sind dann Husserl, Heidegger, Levinas, Regier, Henri, Marion und Waldenfels. Auch ein bisschen der Hermann Schmitz, aber der, denke ich, hat im Diskurs eher eine Sonderrolle. Gut, das wären mal so die zwei Projekte, wo ich denke, dass das sind so die unterschiedlichen Projekte im Diskurs. Mein Anliegen ist so ein bisschen, also an beiden Projekten teilzunehmen. Ich versuche etwas Ähnliches, was Jan Slaby probiert. Ich würde Jan Slaby so darstellen: Jan Slaby nimmt ja doch einige Anleihen beim frühen Heidegger, vor allem in seiner Zeit, und nimmt das als Leitfaden für sein Projekt, um dann eine Reihe von Fragefeldern durchzudiskutieren, die in diesem, angelsächsischen Raum einer Philosophie der Gefühle durchdiskutiert wird. Etwas Ähnliches habe ich auch vor mit Waldenfels. Also das heißt, ich möchte bei seinen Philosophien Anleihen nehmen und die dann in die Diskussion zu den Gefühlen hineintragen. Ich nutze das gleich als Übergang, einen zweiten Aspekt meines Projektes vorzustellen, nämlich das Leitmotiv, den pathischen Charakter oder das Pathos. Jetzt mal die Frage, was heißt überhaupt Pathos? Ich ziehe daran eine sehr zentrale Bestimmung von Waldenfels aus den Grundmotiven einer Phänomenologie des Fremden heran. Dort schreibt er, alles, was als etwas erscheint, ist zu beschreiben als etwas, wovon wir getroffen, affiziert, gereizt, überrascht und auf gewisse Weise verletzt werden. Ereignisse, in denen dies geschieht, sind eben das, was ich als Pathos, Widerfahrnis oder Affekt bezeichne. Der Begriff des Pathos meint also so etwas wie widerfahren ist oder auch also ein affiziert werden, ein getroffen werden. Ich denke, dass der Begriff des Pathos bei Waldenfels zudem eine gewisse Bandbreite hat, ein Spektrum. Auf der einen Seite ein neutrales getroffen werden bis hin zu einer Steigerung ins Pathologische, ein verletzt werden. Also das kann sein, ich bringe ein Beispiel dafür, also wir sitzen jetzt hier und draußen ist ein seltsames Geräusch, ich merke auf und wende mich hin, dann wäre das eine Form von neutralen Widerfahren ist. Ein anderes wäre, ich verliere jemanden aus meinem engeren Umfeld, dann wäre das ein Widerfahren ist, das mir eigentlich den Boden unter den Füßen zieht den Boden unter den Füßen wegzieht. Das wäre ein Widerfahren ist, das ein viel stärker wäre, als wenn man das aufmerken während eines Geräusches. Und den Begriff mit dieser Bandbreite nehme ich für meine Arbeit, um von hierher Gefühle einfach zu bestimmen. Jetzt stellt sich die Frage, warum mache ich das? Was ist mein Anliegen dahinter? Wie steht das zu dem, was im Diskurs passiert? Mein Anliegen ist einfach das, dass ich denke, also das Anliegen ist eher ein kontextuelles, mir scheint als etwas ganz Zentrales an Gefühlen zu sein, dass es so diesen Widerfahrenscharakter hat, dass hier etwas passiert, was über uns kommt und dass das im Diskurs zwar gesehen wird, aber ich denke nicht so stark gewichtet wird. Außerdem denke ich, wenn ich die Gefühle von Pathos her bestimme und den Blick damit offen halte für das Verletzende an Gefühlen, also Gefühle können verletzen wie zum Beispiel Scham, Trauer, Neid, Eifersucht, Wut, das hat solche verletzende Züge. Ich denke, wenn ich diesen pathischen Charakter ansehe, dann bekomme ich den Blick auch frei, diese verletzende Dimensionen zu sehen. Insofern meine Rechtfertigung, warum ich meine Philosophie der Gefühle oder Phänomenologie der Gefühle so aufbaue. Ein dritter Aspekt ist Bernhard Waldenfels. Warum Bernhard Waldenfels? Waldenfels hat weder eine eigene Phänomenologie der Gefühle, geschweige denn eine eigene Phänomenologie der Verletzung oder Verletzbarkeit. Trotzdem ist er für mich ein Bezugsautor. Ich möchte das folgendermaßen argumentieren. Waldenfels bietet eine Phänomenologie, wo er eine Konstitution von Subjekt und Subjektivität ausarbeitet, die ganz stark auf dem Pathos, auf diesem Begriff des Pathos aufbaut und hat im Zuge dessen auch eine Reihe von Fragmenten zur Verletzbarkeit als auch zu den Gefühlen. Mein Anliegen, wenn ich Waldenfels lese, ist es also, diese Subjektkonstitution heranzuziehen für mein Projekt und mit einer Spurensuche durch sein Werk jene Fragmente zu suchen, herauszusuchen und herauszunehmen, die mir für mein Projekt irgendwie als fruchtbar erscheinen. Es gibt einen Aufsatz von Waldenfels aus 2007, der heißt Der leibliche Sitz der Gefühle. Da gibt es eine Wendung, die für mein Projekt programmatisch ist und die lautet: Die folgenden Überlegungen zielen ab auf eine phänomenologische Neubestimmung der Gefühle, die vom pathischen Charakter der Erfahrung ihren Ausgang nimmt und in der Leiblichkeit der Nahrung ihre Nahrung findet. Wie gesagt, das ist meine programmatische Wendung, mit der ich mich auf eine Spurensuche durch sein Werk begebe. Das sind mal die wesentlichen Pfeiler meines Projektes. Entsprechend über diesem Hintergrund kann ich die Leitfrage formulieren. Sie lautet: Was geschieht, wenn uns Gefühle treffen und verletzen? Ich frage nach dem Pathos in seinen verschiedenen Steigerungsstufen. Die Fragefelder, die sich für mich in etwa auftun, ich habe drei Fragefelder, die sich von dort her auftun. Das eine ist so diese Debatte zur Intentionalität und Rationalität von Gefühlen. Da möchte ich mich gerne mit Ronald DeSosa auseinandersetzen, vor allem mit diesem Aspekt von angemessenen und unangemessenen Gefühlen, die er hier diskutiert. Ein zweites Fragefeld, das ich mir hierzu anschauen möchte, ist das, was ich affektive Vulnerabilität nenne. Es ist hier dieser Zug, wo ich den Eindruck habe, der kommt in der Philosophie der Gefühle nicht so wirklich vor. Was geschieht, wenn uns Gefühle verletzen? Inwiefern bergen Gefühle die Möglichkeit in sich, uns zu überfordern? Und wie wirken solche Verletzungen nach? Ich denke, hier bietet diese Fragestellung bietet auch zugleich die Möglichkeit für einen Anschluss an einen Diskurs, den würde ich phänomenologische Psychiatrie nennen. Das sind hier dann Autoren wie zum Beispiel Thomas Fuchs, Hildesheim oder, Moment, also bitte? Heidelberg, genau, danke. Den Thomas Fuchs oder auch den Matthew Radcliffe, der jetzt nach Wien gekommen ist. Also gibt es ja eine Tradition, auch Heidegger, Medard Boss, Binswanger, also da gibt es ja einen entsprechenden Diskurs dazu. Ein drittes Fragefeld, das ich mir anschauen möchte, ist das der Phänomenalität. Also Phänomenalität meint im Diskurs das, wie fühlt es sich leiblich an, ein Gefühl zu haben. Das ist so, was im Diskurs unter dem Begriff der Phänomenalität gefasst wird. Und mein Anliegen ist es, dieses Fragefeld aufzugreifen, zu fragen, wie fühlt es sich denn eigentlich an, von Gefühlen getroffen und verletzt zu werden? Inwiefern ist das Pathos leiblich zu erfahren? So. Das ist im Wesentlichen jetzt einmal mein Projekt. Einen Aspekt möchte ich zum Projekt noch nennen, und zwar eine methodische Überlegung. Die Frage ist, wie sich an Gefühle herannähern, mit welchem Blick braucht es, um der Gestalt über Gefühle sprechen zu können. Wallenfels hat hier eine sehr wegweisende Bemerkung, die für mich einfach so quasi methodische Maxime ist. Und zwar spricht er von einer bestimmten Grundhaltung, von einer bestimmten Epoche. So geht es ihm, Zitat, um eine affektionale und responsive Epoche, die über das Was und woraufhin intentionale Akte hinausgeht und das Wovon des Getroffenseins sowie das Worauf des Antwortens zur Sprache bringt. Es geht in Gefühlen also darum zu sehen, was widerfährt einem hier eigentlich und woraufhin wird hier geantwortet. Dieser Blick soll es ermöglichen, den pathischen Charakter an Gefühlen besprechen zu können. So, das ist mal mein Projekt. Ich möchte jetzt dazu übergehen, einen Aspekt näher zu diskutieren, und zwar ist das der Aspekt der Leiblichkeit, wo es mir so um die Frage geht, wie wird denn eigentlich das pathos oder die pathische Erfahrung in den Gefühlen leiblich erfahren? Die Frage, ich habe zwei Fragen, die mich da umtreiben, das ist eine eher leichte Anfangsfrage, wie welchen Stellenwert hat denn der Leib bei Waldenfels in seiner Beschreibung von Gefühlen, und eine zweite ist dann, wie hat denn der Leib am pathischen Geschehen der Gefühle eigentlich teil? Bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch kurz umreißen, wie denn der Status quo im Diskurs ist. Im Diskurs, oder ich würde sagen, der Diskurs zu den Gefühlen hat eine Art Opposition hinter sich oder eine Diskussion zwei opponierender Positionen hinter sich. Da gibt es auf der einen Seite die Feelings, auf der anderen Seite die Emotions. Die Feelings sind eher das, also hier liest man sehr gerne William James, hier schaut man sich die physiologischen Veränderungen des Körpers an und achtet eher auf die Empfindungen. Die Kritik gegen diese Position ist, dass man dann sagt, ja, aber hier werden intentionale und auch kognitive Elemente vernachlässigt. Auf der anderen Seite, das sind die Emotions-Theorien, da geht es mehr um die kognitiven Aspekte an den Gefühlen. Das sind dann eben so Autoren wie Solomon oder Nussbaum. Hier wird vor allem diskutiert, inwiefern Gefühle einen intentionalen Objektbezug haben, inwiefern hier Evaluationen oder auch rationale Aspekte stattfinden. Der Einwand hiergegen ist dann eben, dass die leibliche Erfahrung und dieses leiblich erfahrene Betroffensein einfach auf der Strecke bleibt. Und ja, das ist eigentlich ein Disput, der über eine längere Zeit geführt worden ist. Die moderneren Positionen in den letzten Jahren gehen eigentlich dorthin, dass sie versuchen, diesen Widerstreit aufzuheben und zu sagen, dass Gefühle sowohl einen kognitiven Bezug haben, einen kognitiven Anteil, einen intentionalen Bezug und zugleich auch körperlich sind, oder beziehungsweise, dass der Körper ebenso intentional ist. Ich denke hier an Positionen wie zum Beispiel von Peter Goldie, von Jan Slaby, von Thomas Fuchs, eben auch so von Matthew Radcliffe. Das sind alles Positionen, wo Phänomenalität und Intentionalität nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern eigentlich quasi so gemeinsam verlaufen. So Matthew Radcliffe sagt, das sind zwei Seiten einer Medaille. In diesem Umfeld möchte ich auch Waldenfels positionieren. Waldenfels als Phänomenologe fällt ebenso in diese Position, wo man sagt, Leiblichkeit ist von per se mal intentional. Gut. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, welchen Stellenwert hat der Leib bei Waldenfels in seiner Beschreibung von Gefühlen? Das lässt sich relativ einfach beantworten, und zwar Gefühle haben, oder der Leib hat einen medialen Charakter. Der Leib ist Ausdruck, Realisierung und sogar die Inkarnation von Gefühlen. Um diesen Gedanken herauszuarbeiten, möchte ich zunächst die Gegenposition umreißen, gegen die sich Waldenfels wendet. Waldenfels argumentiert hier sowohl im Antwortregister als auch im Leiblichen selbst stark gegen eine kartesianische dualistische Position, also die davon ausgeht, es gibt ein Innen und ein Außen. Das Innere steht für das Psychische, für die subjektiven Erlebnisse, auch für die subjektive Bedeutsamkeit, das Äußere für das Physische, für die fremden Körpermechanismen. Das Innere ist nur der Introspektion zugänglich und der Beobachtung verschlossen. Das Äußere ist, wie gesagt, ebenso nur, also es kann rein durch Beobachtung erschlossen werden. Dem Inneren kommt dabei eine gewisse Privilegierung zu. Man hat als Einzelner einen privilegierten Zugang in der Introspektion zu seinen eigenen Erlebnissen. Das wäre so mal die Position. Was heißt in diesem Fall mit einem solchen kartesianischen dichotomen Konzept im Hintergrund dann Ausdruck? Ausdruck heißt in einem solchen Fall, ich zitiere, Ausdruck ist das nach außen treten dessen, was ich innerlich bereits habe. Der leibliche Ausdruck hat eine sekundäre Rolle, das Erleben von Gefühlen bleibt primär einem exklusiven Inneren vorbehalten. Das ist so, wie gesagt, eine kartesianische Position, gegen die er sich wendet. Diese Trennung von innen und außen lässt sich dann auf vielfache Weise widerlegen. Ich überspringe diesen Teil, weil er mir sonst einfach zu viel Zeit kosten würde. Waldenfels kommt im Zuge dieser Abgrenzung zu einer Position, wo er sagt, der Ausdruck, der leibliche Ausdruck ist, oder der Leib ist der sichtbare Ausdruck meiner selbst. Der Leib wird hier zu einem Medium der Selbstdarstellung. Das Ausgedrückte realisiert sich im Ausdruck selbst, es inkarniert sich. Also der Leib ist ein verkörperter Sinn und keine bloße äußere Kundgabe. Also er nimmt das Beispiel der Zornesgebärde. Die Zornesgebärde, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel da sitze, die Faust balle und zum Zittern anfange und sich auch meine Stimme verhärtet, dann ist die Zornesgebärde die Realisierung des Zornes. Auf diese Art und Weise braucht es auch kein Innen und Außen mehr, das irgendwie exklusiv jetzt irgendwie zugänglich wäre oder nicht zugänglich wäre, sondern man kann sagen, dass eigentlich mein Leib der sichtbare Ausdruck meiner selbst ist. Das heißt, in der Art und Weise, wie ich leiblich hier erscheine, bin ich auch in meiner Gefühlswelt Ihnen zugänglich, ob ich es möchte oder nicht, ob ich Ihnen Zugang gewähre oder nicht. So, das wäre mal der Ausgangspunkt, welche Rolle der Leib bei Waldenfels in der Bestimmung der Gefühle hat, der Ausdruck und die Realisierung von Sinn. Ich gehe über zur zweiten Frage, in welcher Weise nimmt der Leib nun am pathischen Geschehen der Gefühle teil? Hier gibt es jetzt eine erste Versuchung, das ist die Versuchung, die Bruchlinien der Erfahrungen zu lesen und dort am Kapitel 2 hängen zu bleiben, wo er versucht, ein leibliches Affektorium auszuarbeiten. Also das muss man verstehen vor dem Hintergrund von Antwortregister, wo er dem Leib als ein leibliches Responsorium bestimmt. Um das kurz zu erläutern, also ich bleibe noch kurz beim leiblichen Responsorium. Das ist so quasi der Hintergrund und das Gegenstück zum leiblichen Affektorium. Der Leib hat bei Waldenfels verschiedene Register. Ein Register ist zum Beispiel der Blick, ist die Stimme, der Händedruck, die das libidinöse Begehren. Das sind alles Beispiele von Waldenfels. Wichtig ist zu sehen, dass es hier jetzt nicht um Organe geht, sondern oder Körperteile, sondern dass es hier um Sinnereignisse geht inzwischen, also Ereignisse von Anspruch und Antwort. Also beispielsweise jemand sucht meinen Blick und sieht mich an, und ich antworte ihm. Also das kennt man ja, sagen wir, wenn man mal bei irgendeinem Vortrag ist und denkt sich, was hört man denn da? Und dann schaut man zum Kollegen rüber, so irritiert dich das jetzt auch so wie mich, wenn man so den Blick des anderen sieht? Das wäre so ein Beispiel für Blicksuche, Blickerwiderung. Was hier passiert ist, man sieht nicht Augen, Organe, es geht nicht um Sehakte, sondern es geht um Ereignisse, wo ein Anspruch quasi optisch wahrgenommen wird und mit dem ich wende dir meinen Blick zu, ebenso erwidert wird. Also das heißt, wenn es um verschiedene leibliche Bezüge geht, geht es immer um diesen Registerbezug. Also das ist das, was Waldenfels Register nennt. Bedeutsam ist nun, dass Waldenfels, dass der Leiblichkeitskonzeption zunächst die ist, dass er sagt, der Leib hat verschiedene Register und diese Vielfalt an Register ergeben nun eine Art Gesamtheit, was man leibliches Responsorium nennen kann, also eine Vielfalt an Bezügen des Leibes auf Ansprüche von außen zu antworten. Ja, das ist mal die Konzeption, so Pi mal Daumen aus dem Antwortregister und aus dem leiblichen Selbst. In den Bruchlinien der Erfahrung versucht er jetzt dem ein leibliches Affektorium entgegenzusetzen. Also er sagt, dass es geht ihm dann eben um ein Widerfahrnis. Moment, wie sagt er das? Ich zitiere. Es geht ihm um eine leibliche Partik, die in Gestalt eines leiblichen Affektoriums ebenfalls quer durch alle Sinnfelder läuft. Zitat Ende. Was er hier versucht, ist dann eben, wie gesagt, die verschiedenen Register entlang, also so zu bestimmen, oder um, dass er zeigen kann, hier gibt es eine bestimmte Form des Widerfahrnisses, des leiblichen Widerfahrnisses. Was hieran besonders ist, was er hier macht in den Bruchlinien der Erfahrung, ist, dass er hier der leiblichen Berührung, also der taktilen Berührung, so wie ich jetzt den Tisch berühre, nicht metaphorisch, dass er diesem Phänomenbereich einen Vorrang einräumt und versucht, die verschiedenen Register, das leiblichen Register von diesem Phänomen her zu deuten. Ich sage gleich, genau das ist der Punkt, warum ich dieses Konzept von Wallenfels ablehne und warum es erscheint mir einfach als sehr problematisch und als nicht weiterführend. Mein Einwand lautet eigentlich der, ich bringe es auf den Punkt, gemessen an den Ausführungen des leiblichen Responsoriums aus dem Antwortregister ist das leibliche Affektorium aus den Bruchlinien, wird nicht dessen Ausdifferenziertheit und Blick für die Vielfalt leiblich-responsiver Bezüge gerecht. Also um das nochmal zu sagen, das leibliche Responsorium hält einen Raum offen für eine Vielfalt an leiblichen Bezügen, während das leibliche Affektorium diese Vielfalt eigentlich verdichtet auf etwas, was er an der taktilen Berührung erarbeitet. Ich denke, ein weiteres Problem an diesem Ansatz ist es vor allem, dass er den Begriff der Berührung nicht so wirklich scharf und konsequent und streng verwendet. Er beginnt sehr wohl diesen Begriff an Phänomenen auszuarbeiten, wie der taktilen Berührung, wie an den zwei Billardkugeln, die aneinander stoßen, geht dann aber über, und es gibt dann sogar selbst eine Stelle, wo er sagt, wechseln wir nun von der ästhesiologischen zur noologischen Betrachtung, wo es dann zu einer Begriffsverschiebung kommt. Also da wird der Begriff der Berührung zu einem eher metaphorischen Aspekt, wo er zum Beispiel sagt, im Denken eine Sache berühren. Aber ich denke, das kann man schon machen, aber es ist nicht mehr dieser Begriff von Berührung, wie es die leibliche, die taktile Berührung ist. Insofern würde ich sagen, halte ich dieses Konzept für die Frage nicht sinnvoll und würde ich auch Kritik üben an diesem Konzept von Waldenfels. Das scheint mir nicht so. Ich glaube, dass das in sich einige Probleme hat. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter und versuche, ich habe immer noch das Problem der Fragestellung, ja, aber wie hat nun der Leibteil empathischen Charakter der Gefühle? Es gibt ein Konzept, bei dem das mir hierbei weiterhilft oder viel mehr weiterhilft. Das ist das Konzept der Heterosomatik, ein Aspekt, ein Konzept, das er vor allem im Antwortregister ausarbeitet. Es ist das Konzept, dass er sagt, der Leib ist von anderen her zu bestimmen. Das leibliche Selbst wird von einem anderen in Anspruch genommen, auf das es selbst antwortet. Also, Moment. Ja, also um das zum Beispiel zu sagen, ich bleibe beim Blick oder ich bleibe jemand ruft nach mir. Wenn ich zum Beispiel mit einem Kollegen im Vortrag sitze und jemand sucht meinen Blick, dann bemerke ich, dass so quasi jemand so meinen Blick sucht und auf den antworte ich dann. Und dieses sich angeblickt fühlen wäre schon so ein Aspekt von einerseits mal ich, also gesehen werden oder beziehungsweise bei einem anderen anfangen, die Quelle meiner selbst in einem anderen außerhalb meiner haben. Auch dass, wenn jemand meinen Namen ruft, ich gehe auf der Straße und jemand ruft Florian, so fühle ich mich angesprochen und so kommt dieses Gehör, also dieses sich angesprochen fühlen, dieses Hören, nimmt seinen Anfang bei etwas anderem, was außerhalb meiner ist. Und ja, also wären Beispiele für dieses, dass der Leib bei anderen anfängt. Auf diese Art und Weise ergibt sich auch eine Konzeption von Leib, die lautet wie folgt, ich zitiere, es ist der Leib, der sich spürt, indem er etwas anderes und jemand anderen spürt, der in seiner Einwirksamkeit unaufhörlich fremden Einwirkungen ausgesetzt ist. Zitat Ende. Das ist ebenso auch noch aus dem Text zu den Gefühlen. Wichtig ist, dass hier eigentlich die Heterosomatik so einen Zug erarbeitet, zwar im Antwortregister aus, ich denke aber, dass sich hier schon etwas findet, was einfach für die Frage nach der pathischen Seite einfach sehr hilfreich ist. Nämlich es ist hier diese Vorgängigkeit eines Widerfahrnisses drinnen. Und mir scheint das als Konzept sehr, sehr viel fruchtbarer zu sein. Also das heißt, ich würde das, weil mir die Zeit jetzt langsam ausgeht, möchte ich das einfach so einfach zusammenfassen.
Ich schnell.
Bitte?
Sie geht schnell aus.
Sie geht sogar schnell aus. Gut, gut. Also weil mir die Zeit ausgeht, würde ich die Frage so beantworten, dieser heteroschomatische Zug hebt hervor einen leiblichen Anfang bei anderen und auch eine grundsätzliche Verwobenheit mit anderen. Insofern würde ich die Frage so beantworten, wie nimmt der Leib empathischen Charakter der Gefühle teil? Und zwar indem er in seinen verschiedenen Register auch von anderen in Anspruch genommen wird. Das wäre mal meine Antwort und das wäre auch die Basis, mit der ich dann weiter fragen möchte, wie denn Verletzung durch Gefühle einfach leiblich erfahren wird. Gut, vielen Dank.
Wunderbar, vielen Dank.